Deutschlandfunk zur Diskussion.
Scharfe Rhetorik, gespaltenes Land. Die USA vor der Präsidentenwahl. Die Diskussionsleitung hat Markus Pindur.
Wir stehen 3 Monate vor der wohl außergewöhnlichsten Präsidentschaftswahl der amerikanischen Geschichte. Donald Trump verteidigt sein Mandat im Weißen Haus. Manche sagen, er sei die letzten 4 Jahre nicht aus dem Wahlkampfmodus herausgekommen. Joe Biden, sein Konkurrent, hat es zwar geschafft, die Demokratische Partei hinter sich zu versammeln, doch der Wahlausgang ist trotz bislang günstiger Umfragewerte für ihn unsicherer denn je. Donald Trumps Umfragewerte haben sehr unter seinem Missmanagement der Corona-Krise gelitten, aber mehr als einmal hat er uns alle überrascht. Unsere Sendung heute haben wir 2 Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Im Studio begrüßt Sie Markus Pindur. Wir wollen über diese Präsidentschaftswahl in den USA sprechen mit Constanze Stelzenmüller. Sie ist Senior Fellow der Brookings Institution in Washington, D.C. und sie ist uns per Telefon zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend nach Deutschland.
Dann begrüße ich Laura Viola. Sie ist Professorin für Außen- und Sicherheitspolitik in Nordamerika am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin und ist uns über eine Internetleitung zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Hier in unserem Berliner Funkhaus begrüße ich Matthew Karnitschnik. Er ist der Chef-Europakorrespondent des Magazins Politico. Guten Abend.
Ich grüße Sie.
Und aus Washington, D.C. zugeschaltet ist uns unser Deutschlandfunk-Korrespondent Thilo Kössler. Guten Abend.
Ich grüße Sie.
An Sie, Herr Kössler, die erste Frage. Wie ist der Stand der Dinge im Moment? Wie stehen die beiden Kandidaten derzeit da? Das nur zur Einführung.
Also ich habe die Statistik der Seite Real Clear Politics offen. Diese Seite fasst alle durchschnittlich, alle Zahlen, alle Umfragen zusammen. Ich referiere einfach mal, am Sonntag lag Joe Biden mit 10 Punkten vor Donald Trump. Am Montag lag Joe Biden bei ABC News um 10 Punkte im Vorsprung, bei CNN nur noch um 4. Und heute haben wir eine Umfrage von The Hill vorliegen und da liegt Joe Biden mit 6 Punkten vor. Die Aussagekraft dieser Umfragen ist immer, na, ich sag mal, relativ zu bewerten. Die Tendenz ist deutlich sichtbar. Joe Biden führt vor Donald Trump. Aber die Aussagekraft ist doch sehr begrenzt, muss ich sagen. Die Wahlen, das sind nationale Umfragen. Sie ergeben nie ein genaues Bild. Die Wahlen werden in einzelnen Bundesstaaten gewonnen oder verloren. Und es hat sich eben bei den Umfragen zum Beispiel 2016 zur letzten Präsidentschaftswahl gezeigt. Erstens liegen sie häufig komplett daneben und zweitens schweigt die schweigende Mehrheit eben auch bei Umfragen. Aber die Tendenz scheint mir doch eindeutig zu sein, Herr Pindur.
Diese Tendenz wird sich erst noch als solche behaupten müssen. Frau Stelzenmüller, Sie werden bestimmt auch oft aus Deutschland nach einer Wahlprognose gefragt, ist das überhaupt seriös möglich im amerikanischen Wahlsystem?
Also ich glaube, wie Thilo Kössler, dass es dafür jetzt noch zu früh ist. Es ist in der Tat in einigen Umfragen der Vorsprung von Biden recht knapp. Es gibt mehrere umstrittene Staaten. Und obwohl der Amtsinhaber evidente Schwächen hat, hat auch der Herausforderer Schwächen, die ihn noch zu Fall bringen könnten, beispielsweise in den 3 Debatten, die mit dem Amtsinhaber angesetzt sind.
Was charakterisiert denn das derzeitige Rennen am meisten? Was ist so kennzeichnend? Was fühlt sich anders an, als es die letzten Präsidentschaftswahlen taten?
Naja, die Virtualität des Ganzen. Also hier haben wir ja die letzten beiden Abende die virtuelle Democratic National Convention, also die nationale Nominierungstagung der Demokraten, miterlebt am Bildschirm. Und ich glaube, das ganze Land hat befürchtet, das würde eine ungeheuer artifizielle Veranstaltung. Und erstaunlicherweise war das dann überraschend und auf teilweise sehr bewegende Art authentisch. Man sah alle möglichen sehr normalen Leute, aber eben auch Senatoren oder frühere Präsidentschaftskandidaten in ihren Küchen oder Wohnzimmern oder auf der Veranda stehen. Das war eigentlich ganz anrührend.
Herr Karnitschnik, Sie haben das sicherlich auch verfolgt. Wir haben jetzt gerade schon über diesen virtuellen Biden-Wahlkampf gesprochen. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
Ich fand das ein bisschen mau, ehrlich gesagt, im Vergleich zu einer normalen
Konvention, wo man spürt auch als Fernsehzuschauer die Begeisterung im Saal. Diesmal fand ich, dass einige der Reden ganz gut waren. Also vor allem die von Michelle Obama fand ich sehr gut und glaube ich hat ja das Ziel getroffen. Aber alles in allem war das natürlich was anderes. Also da ist ja viel weniger Energie dabei und ich bin gespannt, also wie die Umfragen in einer Woche ausschauen oder in zwei Wochen, nachdem die Republikaner ihre Veranstaltung mit Donald Trump machen. Das wird weniger virtuell sein. Und da werden wir sehen, ob es hier einen Unterschied macht oder nicht.
Aber ich muss Konstanze Stelzenmüller, wenn ich mich kurz aus Washington melden darf, recht geben. Ich war auch sehr, sehr skeptisch. Ich war sehr skeptisch, ob man bei so einer virtuellen Veranstaltung irgendwie an die Begeisterung anknüpfen kann, die es eben bei den konventionellen Conventions gegeben hat. Und ich finde, man hat da eine sehr ästhetische Art und Weise gefunden, eine Art Zusammenschnitt zu machen, eine Mischung aus Szenen, aus sehr sensiblen Porträts und eben Politikerstatement und alles zusammengebunden und thematisch sauber sortiert, hat für mich ein ziemlich realistisches Bild dieses Landes abgegeben, das sich in einem dramatischen Selbstfindungsprozess, in einem Selbstzweifelprozess befindet angesichts der Polizeigewalt, der Rassendebatte und eben ein Land, das sich in tiefer Trauer befindet angesichts von 170.000 Corona-Toten.
Frau Viola, als Politikwissenschaftlerin drauf geschaut, dieser Wahlkampf ist anders als andere, er fühlt sich anders an, er muss zum Teil virtuell geführt werden. Was sagen Sie dazu? Wird das tatsächlich auch Auswirkungen haben?
Gestern, was wir gesehen haben, was sehr interessant und anders war als in anderen Wahlkämpfen, ist eine Rhetorik, was existenziell fast apokalyptisch ist. Das war sehr deutlich zu spüren. Also die Botschaft ist, dass dieser Wahlkampf geht um alles. Michelle Obama hat es gesagt, Bernie Sanders hat das nochmal gesagt. Und die Demokraten führen eine Kampagne gegen Trump. Und man hat nicht so sehr gesehen eine Kampagne für Biden und auch nicht für eine kohärente demokratische Vision, leider. Aber die Botschaft ist, es ist existenziell, alles steht auf dem Spiel und deswegen ist es so wichtig dieses Mal. Und das ist schon besonders, das ist noch nie so vorgekommen wie jetzt in den letzten zwei Tagen.
Was steht denn da auf dem Spiel Ihrer Ansicht nach, Frau Viola?
Also ich glaube, es gibt wirklich eine große Sorge, eine Furcht, dass die Demokratie als solche gefährdet ist. Die Rede ist von Democratic Backsliding, von einem Präsident, der Institutionen und Normen der Demokratie verletzt und dass das große Schaden haben kann für die Demokratie als solche, aber auch für den Zusammenhalt des Landes. Und das ist, ich glaube, steht im Mittelpunkt sehr großer Angst.
Jetzt schauen wir uns nochmal diesen virtuellen Wahlkampf an. Herr Karnitschnik hat schon gesagt, es ist einfach weniger Energie, die darüber kommt, wenn das keine Live-Veranstaltung ist. Trump wird aber nach wie vor Live-Veranstaltungen führen. Glauben Sie, jetzt mal in die Runde gestellt die Frage, dass das tatsächlich für Biden auch ein großer Nachteil sein könnte?
Nee, ich glaube nicht, dass das für Biden ein großer Nachteil ist. Was diese Veranstaltung gezeigt hat, ich knüpfe an das, was Frau Viola gesagt hat, das ist ein Weckruf der Demokraten. Ein Weckruf, ein eindringlicher Appell. Es geht mehr als um die Frage, wird hier ein Demokrat gewinnen oder ein Republikaner. Es geht um die Frage, hat die Demokratie Fortbestand oder nicht angesichts der Versuche Donald Trumps, die Verfassung auszuheben, die Gewaltenteilung aufzuheben, die Institutionen zu zerschlagen. Und davon ist immer mehr die Rede, auch im öffentlichen Diskurs, mehr und mehr ein autoritäres Regime zu errichten. Das ist die kraftvolle Botschaft, die ich von den Demokraten erlebe. Und ich habe das Gefühl, dass Donald Trump mit seiner Art und Weise Wahlkampf zu machen eben auch ganz fatal das Land weiter spaltet. Denn die Botschaft ist, ich kümmere mich nicht um die Auflagen, die eigentlich erforderlich werden in dieser Corona-Krise. Und ich habe das Gefühl, dass das Donald Trump mehr und mehr auf die Füße fällt.
Herr Karnitschnik, Sie sind auch amerikanischer Staatsbürger. Wie bewerten Sie das? Sehen Sie auch die Demokratie tatsächlich gefährdet in den USA?
Ich würde sagen, dass ein Teil der Gesellschaft sieht diese Gefahr und da hat gestern die Demokraten versucht, diese Leute anzusprechen. Ich frage mich aber, ob sie andere Leute auch also mit diesen Argumenten erreicht haben. ob eine Mehrheit der Amerikaner die Demokratie in dem Land gefährdet sehen oder nicht. Und darauf wird es womöglich ankommen am 3. November. Deswegen frage ich mich auch, also diese Bilder, die man üblicherweise bei einem Parteitag erlebt, vom Jubel, von vielen Luftballons und so weiter, die haben gefailt. Das hat vielleicht auch mit der Botschaft Bidens zu tun gehabt oder mit der Strategie seiner Wahlkampfmaschinerie. Also die haben sich das offensichtlich überlegt und sich für diesen Weg entschieden. Das ist etwas, naja, etwas weicher, die Präsentation als sonst und nicht so aufgeregt. Und vielleicht passt das jetzt zu diesem Moment, wo das Land mit all diesen Problemen kämpft. Und die wollten ja auch ein bisschen ein anderes Amerika zeigen vielleicht als das, was Donald Trump immer wieder präsentiert, dass alles rosig ist, dass alles ja gut und schön ist. Das war etwas düsterer, fand ich, was die Demokraten präsentiert haben.
Also ich glaube auch, dass das sicherlich den harten Kern der Trump-Wähler nicht erreicht, diese Botschaft, und dass sie auch völlig anderer Meinung sind, was die Krise der Demokratie angeht. Der harte Kern der Trump-Anhänger, das sind etwa 35-40% der Wähler, den wird man nicht erreichen können. Wie man überhaupt sagen muss, dass man Wahlen in diesem Land nicht mehr dadurch gewinnt, dass man im gegnerischen Lager fischt, sondern dass man die eigene Klientel mobilisiert. Und das ist das Problem der Demokraten. Und deshalb kommt alles darauf an, diesen Wahlkampf so zu gestalten, dass er tatsächlich zu einem Referendum gegen Donald Trump wird. Das scheint mir das Konzept zu sein.
Konstanze Stelzenmüller, Sie haben sich das sicherlich auch angeschaut. Wie hat das auf Sie gewirkt, die Botschaft der Demokraten? War das lediglich eine Anti-Trump oder wurde dem irgendetwas entgegengesetzt, eine emotionale Botschaft vielleicht?
Nein, also die deutlichste Anti-Trump-Botschaft kam am Ende des ersten Abends von Michelle Obama, die ihn frontal und deutlich kritisiert hat. Auch, was natürlich dem ganzen Land aufgefallen ist, mit seinen eigenen Worten, it is what it is. Das hat er gesagt über die steigenden Totenzahlen in dieser fast unkontrollierten Pandemie hier in Amerika. Und sie hat nicht auf seine bösen Absichten abgestellt, sondern auf seine Inkompetenz. Und das hat, wenn man sich Trumps Reaktionen anschaut, also den Sturm von Tweets, den er darauf losgelassen hat, hat gesessen. Aber das war eigentlich die Ausnahme. In diesen zwei vergangenen Tagen haben sich die Demokraten vor allen Dingen bemüht, ein Land zu zeigen, das leidet, in dem Leute sterben, in dem Leute krank sind, keine Versicherung haben, aber gleichzeitig ein schönes und vielfältiges Land. Das hat man gestern in dem sogenannten Roll Call der Nominierung gesehen. Auf dem Parteitag stehen da normalerweise Leute um eine Staatenfahne rum und sagen dann, wir nominieren mit so und so viel Stimmen unseren Joe Biden als Präsidentschaftskandidaten. Und hier waren das dann kleine Einspieler aus 57 Staaten und amerikanischen Territorien. Und für eine Nation vor dem Bildschirm, die seit März nicht mehr aus ihren Wohnungen oder aus ihren Städten rauskommt, war das sehr bewegend. Also das konnte man jedenfalls in den sozialen Medien sehen, dass da offensichtlich Sehnsüchte geweckt wurden. Und das war teilweise sehr liebenswürdig und sehr authentisch. Und da hatte man schon den Eindruck, dass dieses virtuelle Erlebnis, das hat vielleicht weniger Energie, aber man merkte, da wurde eine eigentlich sehr positive und hoffnungsvolle Botschaft an das ganze Land gesendet. Ich glaube schon, dass das angekommen ist.
Es gab wegen Corona und wegen der widersprüchlichen und teilweise sehr empathielosen Bemerkungen von Donald Trump dazu ja viel Kritik an ihm. Stellt er sich denn irgendwie dieser Kritik entgegen? Was ist da Ihr Eindruck?
Also er stellt sich der Kritik immer indirekt durch seine wütenden Entgegnungen und das Abschieben von Verantwortung auf andere. Das gipfelte vor ein paar Tagen bei dem Thema der Kürzungen bei der US-Post, mit der, glaube ich, die Regierung einen ziemlich großen Fehler gemacht hat. Also es wurde deutlich, dass die Regierung, das hat Trump auch selber zugegeben, dass er befürchtete, dass die US-Post verwendet werden könnte für Briefwahl und dass das seinem demokratischen Herausforderer nutzen könnte. Und der Postmaster General, der Chef der Postbehörde hier, hat angefangen, Sortiermaschinen und Postkästen abbauen zu lassen im ganzen Land. Das ist jetzt durch einen Aufstand im Kongress gestoppt worden. Aber der Aufstand war national und auch deshalb, weil natürlich viele Leute nicht nur ihre Social Security, also ihre Stütze mit Schecks in der Post bekommen, sondern auch viele Veteranen ihre Medikamente bekommen per Post. Und das hat dann Trump dazu veranlasst, auf einmal zu tweeten, rettet die amerikanische Post, als sei es nicht seine Regierung, die gerade versuchte, die Post abzubauen. Also mit anderen Worten, er reagiert, aber er reagiert immer paradoxal und ich glaube, seinen Anhängern fällt das nicht weiter auf, aber im Rest des Landes stößt das doch, glaube ich, auf einen relativ breiten Widerwillen.
Also die Rede ist hier wirklich tatsächlich von Sabotage staatlicher Institutionen. Ich glaube, dass der Streit um die Post ganz symptomatisch ist für das Verhalten von Donald Trump. Der unterminiert staatliche Institutionen, er unterminiert demokratische Prozesse, also hier den Wahlprozess. Und das ist das Verhalten von Autokraten. Das ist das gezielte Herbeiführen von Chaos mit der Botschaft, ich alleine kann es richten. Und ich meine, wenn man sich anguckt, welche Institutionen er noch aufs Korn genommen hat, die eigenen Geheimdienste, das Umweltministerium, das Erziehungsministerium, die Medien, übrigens teilweise auch die Justiz. Ich meine, er hat so viele Bundesrichter ausgetauscht wie kaum ein Präsident zuvor, weil er eben die Chance hatte, das waren vakante Stellen. Aber insgesamt muss man sich fragen, funktioniert irgendwann dieser Staat noch? Es sind wahnsinnig viele Stellen unbesetzt. Sehr viele zentrale Stellen sind nur kommissarisch besetzt mit sogenannten Acting Ministern, das den Vorteil hat, dass sie eben politisiert sind, nicht? Donald Trump kann sie abziehen, kann sie einsetzen, wie er mag. Und das sind alles Krisensymptome, die man wirklich sehr, sehr ernst nehmen muss. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das in Deutschland noch nicht so richtig angekommen ist, auf welchem Kurs sich dieses Land unter Donald Trump nach diesen 3,5 Jahren seiner Amtszeit bewegt.
Frau Professor. Aber diese Situation ist deutlich verschärft und verschlimmert unter Trump, aber er ist eher ein Symptom als Ursache der jetzigen Problemlage. Ich glaube, man muss das klar vor Augen halten, dass es gibt langfristige Entwicklungen, die jetzt zusammenkommen unter Trump, die gefährlich sind. Und alle drei zusammen ist das Problem. Und zum einen ist das die Politisierung und Unterminierung der demokratischen Institutionen und Normen, wie Sie eben erwähnt haben. Aber es ist auch ein sehr stark polarisiertes Land, die Polarisierung der Politik, sodass Kompromissbereitschaft und Toleranz fast nicht mehr vorhanden sind, ist wirklich schwerwiegend, weil Konflikte können sich so nicht bewältigen lassen. Und zum Dritten, es gibt eine Verschärfung der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit. Eine Ungleichheit, die immer schon da war, aber in den letzten 1-2 Jahrzehnten deutlich größer geworden ist. Und ist genau die drei Trends zusammen, die die Situation sehr gefährlich machen. Und dann haben wir noch Trump obendrauf, die alle drei auch noch tiefer verschärft und verschlimmert. Und ich glaube, genau das ist der Kern von der Krise jetzt in diesem Moment. Und die sprechen von ein strukturelles Problem, nicht nur ein Trump-Problem.
Ich glaube, dass ich stimme Ihnen absolut zu. Ich glaube, dass in dieser Corona-Krise die gewissermaßen der Kulminationspunkt aller Krisen und aller strukturellen Defizite in diesem Land sind. In dieser Krise sind alle strukturellen Mängel sichtbar geworden und aufgeplatzt wie Eiterbeulen. Also die Mängel im Gesundheitssystem, die Mängel im Sozialsystem, zum Beispiel keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Die Tatsache, dass diese Corona-Krise eine massive soziale Schlagseite hat, betroffen ist der arme Teil der Bevölkerung. Betroffen sind die Minderheiten und eben die Tatsache, dass die Gesellschaft eigentlich im Zeichen dieser furchtbaren Krise mit diesen zigtausenden von Toten hätte zusammenrücken müssen, weil alle betroffen sind, wird die Spaltung der Gesellschaft, die Sie angesprochen haben, noch vertieft. Und daran ist Donald Trump maßgeblich beteiligt, weil er diese Krise dazu nutzt, zur weiteren Politisierung.
Das Phänomen Donald Trump scheint sich ja jeglichen konventionellen Maßstäben zu entziehen, denn allein das Impeachment hätte wohl kaum jemand außer ihm überstanden. Woran, Frau Viola, liegt das, dass Trump mit diesen Dingen durchkommt, die bei jeder anderen Administration, und ich meine jede andere demokratische und republikanische Administration, in den letzten Jahrzehnten auf viel, viel Widerstand gestoßen wäre? Warum kommt er damit durch?
Also zum einen ist es auch seine Persönlichkeit. Er ist bereit, Sachen zu sagen und zu machen, die anderen einfach schlicht nicht in den Sinn gekommen wären, also als Politiker. Aber ich glaube, es hat auch einen anderen Grund. Und Trump hat eine erfolgreiche Spagat geschafft. Und was er macht, ist, auf einer Seite spricht er die Rhetorik der Populismus an und damit spricht er die Arbeiterklasse an. Auf der anderen Seite, er setzt eine traditionelle republikanische Politik um, die für mehr Ungleichheit sorgt. Also eine laissez-faire, kapitalistische, republikanische, traditionelle Politik, die die Interessen der Reichen dient. Und dieser Spagat ist inkohärent und instabil und nicht nachhaltig. Aber er hat es geschafft. Er hat diese Rhetorik auf einer Seite glaubwürdig gemacht für viele Anhänger. Er kann die mobilisieren. Auf der anderen Seite, seine Politik ist deutlich die Agenda der traditionellen Republikaner. Und so konnte er die Elite auf einer Seite mobilisieren, aber auch die Arbeiterklasse, die ganz normale Wähler auch mit sich ziehen. Und das ist eigenartig. Es ist ich glaube, fragwürdig, dass die Republikanische Partei so eine Figur wiederbekommen könnte und dieses Spagat wieder treffen könnte. Und ich glaube, das ist, spricht viel für die Zukunft dieser Partei auch.
Herr Kanitschnik, sehen Sie das ähnlich, wenn Sie von Europa aus als Amerikaner auf Amerika schauen?
Nicht ganz ehrlich gestanden. Also ich finde, dass Trump in vielerlei Hinsicht kein traditioneller Republikaner ist. Gerade bei Kernthemen, zum Beispiel Freihandel, widerspricht dem, was wir seit Jahrzehnten von den Republikanern gehört haben. Das stimmt, er führt einerseits hier einen Kulturkampf. Das kommt bei den eher Working-Class-Leuten gut an. Und gleichzeitig senkt er die Steuern zum Beispiel und macht sämtliche Regulierungen, Umweltauflagen, auch in der Finanzwelt und so weiter, bei den Unternehmen rückgängig. Das ist etwas, was die Wirtschaft begrüßt und viele meinen würden auch beflügelt hat in den letzten Jahren. Wenn man Herrn Kössler hört, also ich stimme ja viel mit Ihnen überein, aber andererseits muss man sich, glaube ich, fragen, wie kommt es bei den normalen Amerikanern an, sehen die das ja auch so. Und ich glaube, wenn man die letzten Umfragen vor Augen führt, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass dem nicht so ist. Ja? Sonst würde ja nicht...
Die Mehrheit der Amerikaner sind mit der Amtsführung Donald Trumps nicht zufrieden, Herr Kanitschnik.
Eben, aber dass so viele ja damit zufrieden sind, das wundert ja einen.
Ich habe also eine Erklärung dafür. Ich glaube, Frau Viola hat angesprochen, die Klientel der Arbeiterklasse. Ich glaube, wir kommen mit der klassischen Klassensoziologie sozusagen nicht weiter. Wer ist die Klientel? Das ist das weiße Amerika. Und ich glaube, das Phänomen dieser Trump-Bewegung, der Trumpismus, ist überhaupt nicht zu verstehen ohne die demografische Entwicklung, die es in diesem Land gibt. Die demografische Entwicklung besagt, dass im Jahr 2040 die Minderheiten in der Mehrheit sein werden. Und das ist die rassistische Komponente dieses Trumpismus. Diese Karte des Rassismus, die spielt Donald Trump auch. Es geht um die Angst, die Privilegien zu verlieren. Und deshalb hat diese Rassismusdebatte in diesem Land so eine Wirkungsmacht entfaltet. Das ist ja weit mehr, Black Lives Matter ist ja längst keine schwarze Bürgerrechtsbewegung mehr, sondern es ist eine breite Bewegung, eine breite soziale Bewegung geworden. Man sieht, was Donald Trump vorhat und welche Kräfte er mobilisiert. Das sind die rechten Kräfte der weißen, vor allen Dingen männlichen Bevölkerung.
Wir werden das gleich noch vertiefen. Sie hören zur Diskussion im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: scharfe Rhetorik, gespaltenes Land, die USA vor der Präsidentschaftswahl. Zu Gast bei uns Constanze Stelzenmüller, Brookings Institution, Washington DC. Laura Viola, Professorin für Außen- und Sicherheitspolitik am John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Matthew Kanitschnik, Chef-Europa-Korrespondent des Magazins Politico und unser Deutschlandfunk-Korrespondent für die USA, Thilo Kössler. Nehmen wir diese demografischen Verschiebungen nochmal auf, die Thilo Kössler gerade eben angesprochen hat. Herr Kanitschnik, sehen Sie das auch, dass das der Nährboden ist für auch diese teilweise gewalttätige Rhetorik, die von Trump kommt, wenn er über Minderheiten spricht? Das war ja sozusagen auch der Kernbestandteil und der Eröffnungsteil seiner Wahlkampagne 2016, dass er also auf Mexikaner und Lateinamerikaner geschimpft hatte.
Natürlich stimmt es. Also seine ganze Präsidentschaft, seine Wahl 2016 war in gewisser Hinsicht eine Retourkutsche auf die 8 Jahre, die Obama Präsident war. Und das, glaube ich, steckt sehr tief in vielen Köpfen noch. Die meisten Amerikaner, die ich kenne, die ihn unterstützen, mögen ihn gar nicht so sehr. Also die halten ihn nicht unbedingt für einen integren Menschen oder so. Aber die haben ja Angst davor, was Biden machen würde. Und Trump schafft es immer wieder, bei seinen Stammwählern diese Angst zu instrumentalisieren. Die Frage ist, ob diesmal diese Rechnung aufgeht. Und da habe ich ja meine Zweifel. Es wird ja sehr stark auf die Wahlbeteiligung ankommen. Wenn man 2016 sich anschaut, sieht man, dass die Wahlbeteiligung lag, glaube ich, allein bei den Afroamerikanern 5 Prozentpunkte unter dem Niveau von 2012, also bei der zweiten Obama-Wahl. Wenn diese Menschen jetzt wählen gehen, angenommen, dass sie Biden und Harris wählen, wird Biden wahrscheinlich keine große Schwierigkeit in diesen umstrittenen Staaten, die Trump 2016 gewonnen hat. Aber das ist, glaube ich, auch die Strategie der Demokraten jetzt, also auch von Michelle Obama, die versuchen, so viele Menschen zu registrieren wie möglich. Und deswegen war das ja auch wiederum ein Anliegen von Trump, diesen Versuch zu intimidieren, auch also mit diesen Spielereien mit der Post und mit seinen Drohungen. Und jetzt versucht er, die Wahl schon im Vorhinein zu diskreditieren und zu sagen, also wenn ich verliere, dann nur, weil die Wahl manipuliert wurde. Und das sind solche Sachen, die man schon ein bisschen nachdenklich macht, also was nach dem 3. November passieren wird.
Die Frage in die Runde, was passiert denn tatsächlich nach dem Wahltag? Donald Trump hat ja die Legitimität des Ergebnisses dieser Wahl schon im Vorhinein in Frage gezogen. Was kann denn da passieren, Thilo Kössler, aus Ihrer Sicht?
Also die Öffentlichkeit hier war einigermaßen alarmiert, als Donald Trump in einem Interview mit Chris Wallace in Fox News, seinem Haussender, auf die mehrfache Frage, ob er denn das Wahlergebnis unter allen Umständen akzeptieren wird, keine Antwort gegeben hat. Er deutet an, immer mehr und immer stärker, und damit ist auch diese Kampagne gegen die Briefwahl spielt damit rein, er deutet an, dass eben das Wahlergebnis gefälscht sein könnte, besonders dann, wenn es eben zu einer verstärkten Wahrnehmung der Briefwahlmöglichkeiten kommt. Die Washington Post hat vor 2 Tagen ein Szenario gezeichnet, wonach eben die Republikaner konventionell werden, sie wählen, sie gehen ins Wahllokal, während die Demokraten auch angesichts dieser Corona-Krise dazu tendieren, die Briefwahlmöglichkeit wahrzunehmen. Es dauert sehr viel länger, die Briefwahlunterlagen auszuwerten. Das wird nicht am selben Wahlabend passieren, aber man wird die Ergebnisse aus den republikanischen Hochburgen bekommen. Und es könnte passieren, dass Donald Trump sagt, Moment, jetzt haben wir ein Ergebnis, ich bin ganz klarer Sieger und wir müssen diese Briefwahlunterlagen gar nicht auswerten, denn sie sind sowieso gefälscht. Das ist das Schreckensszenario, dass Donald Trump das Wahlergebnis nicht anerkennt und behauptet, hier ist Wahlbetrug im Spiel. Und das ist eine ganz brisante Situation, weil das der Weckruf für seine Anhänger sein könnte. Und es gibt viele Leute, die sagen, die Befürchtung ist nicht von der Hand zu weisen, dass es dann zu Unruhen und zu Szenen der Gewalt kommt.
Frau Viola, Ihr Blick als Politikwissenschaftlerin, könnte es tatsächlich sein, dass das Ergebnis dann so umstritten sein könnte und dann eventuell sogar noch die Gerichte angerufen werden müssen?
Es hängt davon ab, wie es ausgeht. Es könnte sein, dass wir haben wieder ein Ergebnis mit einer ausweichenden Ergebnis sich in eine Volksabstimmung und das Wahlkollegium. Dann könnten wir wieder in ein Szenario geraten, in dem die Gerichte herangezogen werden, wie in 2000. Ich glaube, was zu erwarten ist, ist, dass es wird mehrere Tage und vielleicht auch bis zu 2 Wochen dauern, bevor wir ein klares Ergebnis haben, so oder so. Und in diesem Zeitraum ist viel Platz, Zeit, Unruhe und auch eine Delegitimierungsstrategie von Trump einzusetzen. Und ich glaube nicht letztendlich, es wird geklärt und ich glaube, es wird auch ohne Gewalt geklärt, auch eine wichtige Frage, aber letztendlich die Schaden werden dann auch langfristig anhalten, auch wenn Biden gewinnt, die Delegitimierungsrhetorik wird Schaden ausrichten.
Herr Kanitschnik, sind Sie da ähnlich skeptisch oder sagen wir einfach nur vorsichtig mit dem, was Sie erwarten für die Tage nach der Wahl?
Also ich gehe davon aus, also dass wir am Abend der Wahl das Ergebnis nicht wissen werden. Gerade wenn man davon ausgeht, dass so viele Menschen per Brief wählen werden. Und man muss hier, glaube ich, auch davon ausgehen, dass Trump versuchen wird, hier Stimmung zu machen und wieder mal versuchen wird, die Wahl zu unterminieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das bei der Bevölkerung ankommt, weil ich glaube, dass viele Menschen mittlerweile durchschauen diese Versuche von ihm auch in seiner eigenen Partei. Ich glaube, ganz wichtig wird sein, wie die republikanischen Senatoren hier sich verhalten und letztendlich, was die Gerichte dazu sagen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass diese Entscheidungen, was die Auszählung anbelangt und so weiter, liegt bei den einzelnen Bundesstaaten. Da hat ja Trump und da hat ja der Bund in Amerika wenig dazu zu sagen. Und einzelne Gouverneure haben hier das Heft in der Hand. Und gut, also das muss man abwarten.
Konstanze Stelzenmüller, denken Sie, dass das eine solche Wackelpartie werden könnte mit dem Ausgang dieser Wahl?
Also das muss man als Möglichkeit auf jeden Fall in Betracht ziehen. Aber ich will mal auf einen anderen Punkt hinweisen. Selbst wenn es einen klaren Ausgang zugunsten von Biden geben sollte, dann muss man sich vergegenwärtigen, dass dieser Präsident der älteste Präsident historisch sein wird, der je dann im Januar 2021 sein Amt antritt. Er wird es mit einer Krise zu tun haben, die globale Finanzkrise, mit der Obama 2009 befasst war, um Größenordnungen übersteigt. Das ist eine Verfassungskrise, eine Wirtschaftskrise, eine Gesundheitskrise. Er wird einen Großteil seiner Arbeit darauf konzentrieren müssen, das Land zu reparieren, zu befrieden. Und er wird es mit einer Fundamentalopposition von der Rechten zu tun haben, einer weitgehend zerstörten republikanischen Partei, die sich sehr stark radikalisiert hat. Und das ist eine Opposition, die auch in den Schatten stellen wird, das, was Obama damals vom Freedom Caucus, der Tea Party und John Boehner im Kongress als republikaner Anführer erlebt hat. Also mit anderen Worten, das werden sehr harte 4 Jahre. So oder so.
Wenn es dann keine demokratische Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses geben wird, wäre ja legislativ der nächste Präsident, wenn er Biden heißen würde, aber tatsächlich ja auch gefesselt und könnte kaum eine weitere legislative Agenda durchsetzen. Was würde das denn bedeuten für das politische System, Frau Viola?
Ja, also das würde heißen, dass Biden viele Schwierigkeiten haben wird zu regieren. Aber wir müssen auch die Wahlergebnisse im Kongress abwarten. Jetzt im Senat, es gibt 23 republikanische Sitze, die zur Wahl stehen und 12 demokratische Sitze. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass im Senat die Parteimacht sich ändert. Aber wenn Biden konfrontiert ist mit einem Kongress, was nicht willig ist, was nicht mitmacht, dann wird er Schwierigkeiten haben, legislativ. Aber er könnte immer noch seine exekutiven Macht nutzen, wie Trump das eben auch gemacht hat. Und damit könnte er auch einiges rückgängig machen, aber nicht alles.
Wie schaut es dann, wie würde eine Biden-Präsidentschaft im Fall eines Wahlsieges denn außenpolitisch aussehen können? Biden hat im Magazin Foreign Affairs eine Reaktivierung der NATO, eine Kooperation der Demokratien und eine Rückkehr zur wertebestimmten Außenpolitik angekündigt. Wie wahrscheinlich ist das? Oder ist das nur, ich sag mal, ein Wortgeklingel, das jetzt auch gut in den Wahlkampf passt? Herr Kanitschnik.
Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall mehr Multilateralismus erleben unter Biden. Gleichwohl sind viele der Strategien der Demokraten zurzeit oder viele ihrer Ansichten, was die Weltpolitik anbelangt, nicht wesentlich anders als die von den Trump-Leuten, zum Beispiel was China angeht. Also die betrachten China auch als systemisches Risiko, als neuen Feind sozusagen. und werden sich dementsprechend China gegenüber verhalten. Und ich glaube, die Erwartung hier ist auch von den Europäern, dass sie eine gemeinsame Front mit den Amerikanern bilden, bei Themen zum Beispiel wie 5G, Huawei, was jetzt in Europa auch sehr heftig diskutiert wird. Also ich erwarte hier vielleicht mehr Stabilität in der Außenpolitik, als viele vielleicht denken.
Markus Bindel, wenn Biden wirklich die Wahl gewinnt, dann wird die Amtszeit Joe Bidens zu einem einzigen Reparaturbetrieb werden. Zu einem einzigen Reparaturbetrieb dessen, was unter Donald Trump zerstört worden ist. Es wird die Frage gestellt werden, wie können wir mit dem Klimaschutzabkommen umgehen? Es wird die Frage gestellt werden, ist das Abkommen mit dem Iran noch zu retten? Wenn Joe Biden gewählt wird, dann gibt es auch für die Bundesregierung und für die Europäer, einen riesigen Beratungsbedarf. Und es muss eine Prioritätenliste erstellt werden mit der Fragestellung, wo fangen wir als erstes an, den Schraubenschlüssel wieder anzusetzen, außenpolitisch.
Wo sollte man denn als erstes anfangen?
Ja, das wird zu sortieren sein. Es wird sicherlich als erstes die Handelsfragen betreffen. Es wird die Frage betreffen, was machen wir mit den Zöllen? Wie kriegen wir diese Krise wieder geregelt? Und dann gibt es das weite Feld der Sicherheitspolitik, der Zusammenarbeit zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, die Frage des Truppenabzugs. Also das ist eine Agenda, die ist so riesig, da muss erst mal sortiert werden, glaube ich.
Konstanze Stelzenmüller, sehen Sie das ähnlich?
Also wie schon gesagt, ich glaube, dass eine Regierung Biden einen Großteil in ihrer Energie und Zeit auf die Innenpolitik wird verwenden müssen und sich in der Außenpolitik wird sehr konzentrieren müssen. Das wird im Guten wie im möglicherweise Anstrengenden heißen, dass sie sehr auf ihre Verbündeten angewiesen sein werden. Und das bedeutet mehr Anfragen, mehr Anforderungen an Europa, aber auch eine echte Chance, sich als ebenbürtiger Partner zu präsentieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, weil in der Tat die Demokraten mindestens genauso besorgt sind, was chinesische imperiale Ambitionen in der Welt betrifft wie die Republikaner, dass es zu sowas wie einer regionalen Arbeitsteilung kommen könnte. Und dass Washington von Europa erwarten würde, dass es sich sehr viel mehr um die Ereignisse in der eigenen strategischen Landschaft kümmert. Und da ist ja zwischen Weißrussland und Nordafrika und dem Nahen und Mittleren Osten einiges an Spannung momentan.
Frau Viola, zunächst mal an Sie die Frage, ist Amerika sicherer als vor 4 Jahren?
Amerika ist überhaupt nicht unsicher. Also Amerika ist sehr sicher. Und ich sehe keinen Grund, warum das sich geändert hat. Aber die Stellung von Amerika in der Welt hat sich sehr geändert.
Herr Kanitschnik, Sie haben dazu jüngst einen Artikel in der Welt veröffentlicht. Sie sehen da auch die Deutschen in der Pflicht, wenn es um amerikanische Außenpolitik gegen sie geht. Sie sagen, Trump hält den Deutschen nur einen Spiegel des eigenen Fehlverhaltens vor. Können Sie das mal kurz ausführen?
Ja, ich glaube, was die Außenpolitik anbelangt, hat Trump ein Gespür dafür, also wo die Schwachpunkte seiner Alliierten liegen, gerade bei Deutschland mit Nord Stream 2 zum Beispiel oder mit der NATO, mit den Verteidigungsausgaben. Das sind Themen, die auch für einen demokratischen Präsident, glaube ich, wichtig wären. Und ich bin mir nicht ganz sicher, dass diese Politik in der Substanz sich so drastisch ändern wird, wenn Biden gewinnt. Also was sich natürlich ändern wird, ist die Tonalität, ist der Umgang. Und das ist schon einmal wichtig. Aber ich glaube nicht, dass ein Präsident Biden zum Beispiel keinen Druck ja auf Deutschland üben wird, um die Verteidigungsausgaben oder über Nord Stream 2 und diese ganzen Themen, die das transatlantische Verhältnis in den letzten Jahren unter Trump so vergiftet haben.
Frau Stelzenmüller, die Bereitschaft der Amerikaner für die Kosten der Aufrechterhaltung grundlegender globaler Ordnungskriterien, die sinkt und ist gesunken. Das wird auch unter einem anderen Präsidenten gleich bleiben. Heißt das für die Europäer umgekehrt, dass sie sich selbst ertüchtigen müssen, als ständig diese oder jene Politik der Trump-Administration zu kritisieren?
Also ich glaube, man kann beides tun. Man kann die Außenpolitik der Regierung Trump kritisieren und man kann im Übrigen auch sagen, dass sie eigentlich Amerika geschadet hat, amerikanischem Ansehen und ich würde auch sagen, amerikanischer Sicherheit. Also die gescheiterten Verhandlungen der Trump-Regierung mit Nordkorea, die gescheiterte Druckkampagne gegenüber dem Iran, die völlig missratene Kombination von Druck und Freundlichkeiten sowohl gegenüber China als auch Russland haben Amerikas Position in der Welt deutlich verschlechtert. Aber das ist für Europa auch sehr schädlich. Und es ist in der Tat an der Zeit, dass Europa sich überlegt, was seine eigenen strategischen Interessen sind und entsprechend handelt. Also den ganzen Kritikern dieser Truppenkürzung in Deutschland muss man sagen, dass ohne den amerikanischen Schutzschirm wir in Europa und auch in Deutschland mit Verteidigungsausgaben rechnen müssten, die deutlich höher sind als 2% des Bruttosozialprodukts.
Ich möchte also zum Schluss eine Frage in die Runde stellen und von jedem von Ihnen eine Antwort bekommen. Trump hatte ja zunächst verweigert, die Beistandsklausel der NATO zu bekräftigen, hatte sie sogar als überflüssig bezeichnet. Glauben Sie, er würde aus der NATO austreten, wenn er eine zweite Amtszeit bekommt? Und glauben Sie, die Europäer würden dann tatsächlich mal die Schritte unternehmen, sich selber zu ertüchtigen? Frau Viola.
Ich glaube, Trump wird sich nicht aus NATO rausziehen, aber ich glaube, NATO wird nicht so lange so stark bleiben wie in der Vergangenheit. Und ich glaube, Europa hat zu Recht gelernt, die USA ist nicht zuverlässig. Und es ist Zeit, dass Europa sich um seine eigene Sicherheit und Verteidigung kümmert. Ich glaube, NATO wird nicht mehr in der Lage sein, in Zukunft diese starke Allianz zu sein wie in der Vergangenheit, egal ob Trump bleibt oder nicht.
Thilo Kößler, was sagen Sie dazu?
Also ich bin da vorsichtiger mit der NATO, mit der Einschätzung. Donald Trump hat bisher alles wahrgemacht, was er angedroht hat. Er hat die NATO ganz am Anfang seiner Amtszeit für obsolet erklärt. Er ist aus dem Klimavertrag ausgestiegen, er ist aus den Handelsverträgen ausgestiegen. Ich wäre da vorsichtig. Man sieht jetzt, just in diesen Tagen, welche dramatischen Folgen dieser Trump-Kurs, dieser isolationistische Trump-Kurs hat. Jede amerikanische Regierung hätte sich angesichts der Krise in Weißrussland mit Europa kurz geschlossen und hätte gesagt, wir müssen gemeinsame Wege finden, um mit dieser Krise umzugehen. Kein Wort von Trump, kein Wort aus Washington. Ich habe sogar die Befürchtung, dass er jetzt mit der Tatsache, dass die EU die Wahl in Weißrussland nicht anerkennt, einen Referenzpunkt hat für sein Verhalten nach der Wahl am 3. November hier in den USA. Das ist ein Argument zu sagen, was habt ihr denn? Die EU erkennt doch auch Wahlen nicht an.
Herr Kanitschnik, wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, dass die NATO auf jeden Fall geschwächt werden würde, wenn er wieder gewinnt. NATO müsste man sowieso, glaube ich, neu definieren, auch wenn Joe Biden der nächste Präsident wird. Allerdings glaube ich, dass Trump versuchen wird, hier bilaterale Abkommen mit Ländern wie Polen ja abzuschließen. Und es könnte dazu kommen, dass es hier ein Rennen unter den Europäern kommt, einen solchen Vertrag mit Amerika abzuschließen. Und dass es ja auch mehr Konflikt unter den Europäern deswegen kommt. Also das wäre meine Befürchtung.
Und das Schlusswort hat Constanze Stelzenmüller. Wie schätzen Sie es ein?
Also ich mache es ganz kurz. Wir wissen aus dem Buch von John Bolton, dass Trump dem Austritt aus der NATO sehr viel näher war, als öffentlich geworden war bis dahin. Ich bin mir relativ sicher, dass er das nochmal versuchen würde. Und in der Tat sollten die Europäer dafür Vorsorge tragen. Diese Messe, ist noch nicht gesungen, die amerikanische Wahl ist noch nicht entschieden. Aber so oder so wird auch eine Regierung Biden von den Europäern mehr Leistung für die eigene Sicherheit verlangen. Und das auch völlig zu Recht.
Vielen Dank für diese Einschätzung in die Runde. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Das war unsere Sendung zur Diskussion.
Scharfe Rhetorik, gespaltenes Land. Die USA vor der Präsidentenwahl. Es diskutierten Matthew Kanitschnik, Chef Europakorrespondent des Online-Magazins Politico, Thilo Kößler, USA-Korrespondent für den Deutschlandfunk, Constanze Stelzenmüller, Außenpolitik-Expertin und Senior Fellow an der Brookings Institution in Washington, D.C. und Laura Viola, Professorin für Außen- und Sicherheitspolitik in Nordamerika an der Freien Universität Berlin. Die Diskussionsleitung hatte Markus Pindur.